Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche Kakadu mit Patricia. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Eine halbe Stunde Kinder-Kakadu-Radio und wir haben heute etwas vor, das wird euch richtig doll freuen. Wir gehen nämlich in die Schule. Ja, da höre ich euch doch jubeln. Hurra! Schule! Ja! Aber wir haben Unterricht in einem ganz besonderen Fach, Tierschutz nämlich. Da geht es darum zu lernen, wie man Tiere, also eben zum Beispiel auch Haustiere, gut und richtig behandelt. Und dabei gibt es dann auch ganz lustige Übungen.
Wir spielen jetzt, dass wir Meerschweinchen sind und die Tierheimfrau hat so riesen Hände an. Die packt uns jetzt an und wir tun so, als ob wir Angst vor der haben, also vor den Händen.
So ein feines Tierchen. Guck mal, wie groß die Hände sind. Ja, so ist das für kleine Tiere.
Damit man sich mal vorstellen kann, wie das für so ein kleines Meerschweinchen, Hamster oder Kaninchen ist, wenn wir da als Riesen von oben kommen und es greifen. Mehr über den Tierschutzunterricht in der Schule erfahrt ihr gleich im Kakadu. Außerdem steigen wir nach unten ins Hamburger Abwassersystem, in die Kanalisation unter der Stadt. Das ist an sich schon ein total spannender Ort, aber in Hamburg gibt es noch etwas Besonderes. Als die Kanalisation nämlich zu Kaiserszeiten gebaut wurde, da war der Kaiser ein total großer Fan davon und darum gibt es das hier.
Man hat auch für den Kaiser ein Ankleidezimmer gebaut, damit er sich dort umkleiden kann. Dieses Ankleidezimmer war aber fast 100 Jahre verschollen. Es wusste kein Mensch von der Hamburger Stadtentwässerung, dass es dieses Ankleidezimmer gibt.
Ein Ankleidezimmer in der Kanalisation. Das ist fast ein bisschen verrückt, sich vorzustellen, dass da dann der Kaiser sich die, nee, Gummistiefel gab es wahrscheinlich noch überhaupt nicht, also die Klamotten für den Besuch in der Stinke-Kloake angezogen hat. Mehr dazu gleich. Und nach oben geht's heute auch noch. Der Deutsche Alpenverein feiert 150. Geburtstag und wir erklären euch, was das eigentlich ist, der Alpenverein, und was die machen. Und jetzt bekommt ihr auch noch einen Liebesbrief von mir. Wollt ihr mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht?
Ja, nein, vielleicht!
Ihr hört den Kakadu nichts da. Ja, nein, vielleicht. In jedem Fall ist ja die richtige Antwort. In der Schule, da lernt ihr ja normalerweise so Sachen wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch oder Mathe. Vielleicht habt ihr Kunst und Sport. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch Tierschutz lernen. Denn man kann sich für ein paar Schulstunden eine Tierschutzlehrerin in die Schule einladen. Sowas gibt es zum Beispiel in Köln. Und Anne Liebetrau von der Tierschutzorganisation Bund gegen den Missbrauch der Tiere, die ist so eine Tierschutzlehrerin. Und Kakadu-Reporterin Uta Vorbrot, die hat sie mal begleitet bei so einer Tierschutzunterrichtsstunde in der Froschklasse in der Lindenborn-Schule in Köln. Und los ging es damit, dass alle Kinder sich erstmal vorstellen und sagen sollten, ob sie ein Haustier haben.
Also zwei Wörter. Anne, Hund.
Jonte und Fisch. Helena, kein Haustier. Jonas, Katze. Frieda, Fisch. Leni und kein Haustier.
Moritz, Meerschweinchen und Schildkröte.
Hammer, kein Haustier.
Louis und Katze.
Sarah, Lena, ich hatte mal ein Welttier, ich habe, der ist weg.
Jetzt ist schon mal klar, ungefähr die Hälfte der Kinder hat ein Haustier. Im Unterricht von Anne Liebetrau geht es auch darum, wie man die Tiere am besten hält. Die Froschklasse hat nach den zwei Schulstunden zum Beispiel verstanden:
Man sollte sich nie ein Tier holen, wenn man sich nicht genug auskennt.
Zum Beispiel wie Kaninchen, die wollen auch viel hoppeln und deswegen muss man sich auch Gedanken machen, einen größeren Käfig zu haben. Also.
Genau. Aber erstmal sollen die 20 Kinder jetzt etwas ganz anderes machen. Anne Liebetrau holt große laminierte Fotos raus, auf denen Menschen in unterschiedlichen Stimmungen abgebildet sind. Ein ziemlich schlecht gelaunter, wütender Junge, eine Frau im Zahnarztstuhl, die Riesenangst vor dem Bohrer hat, traurige Menschen auf einer Beerdigung, eine glückliche Mutter mit ihrem neuen kleinen Baby auf dem Arm oder auch eine Gruppe von sich riesig freuenden Fußballfans.
Und ihr müsst mir sagen, was für ein Gefühl die Menschen auf dem Bild fühlen sozusagen. Kennt ihr alle, wisst ihr alle, was Gefühle sind? Ja, war das hier schon mal Thema? Ich hoffe, ihr könnt das so sehen, wenn ich das hier so hochhalte. Was für ein Gefühl fühlt sozusagen dieser Junge? Okay.
Du? Sauer.
Natürlich ordnen die Kinder die Gesichtsausdrücke den passenden Gefühlen richtig zu und alle Menschenfotos werden in die Mitte gelegt. Dann wird gewechselt von Mensch zu Tier.
Der Tiger ist wütend, das sieht jeder. Und der Junge ist wütend. Ein Mensch kann aggressiv werden, so, man könnte mal alle so machen. Wenn ihr sauer seid, wenn euch jemand irgendwas weggenommen hat oder sonst was. Und Tiere können das nämlich auch. So.
Nächstes Bild. Ein Hund mit eingezogenem Schwanz rennt weg vor einem größeren. Zielstrebig wird dieses Bild in die Mitte gelegt, neben ein ganz bestimmtes Menschenfoto.
Dieser Bohrer, der Zahnbohrer. Weil die Frau vor diesem Bohrer Angst hat und weil der Großhund den kleinen Hund jagt.
Auf dem einen ist es ein Tier und auf dem anderen ist es ein Mensch. Es ist ganz klar, beide haben Angst.
Und was machen wir jetzt?
Steht mal alle auf. Wenn ich sage jetzt, geht jeder zu seinem Platz, setzt sich aber nicht auf seinen Stuhl, sondern setzt sich neben seinen Stuhl und tut so, als wenn er ein kleines Kaninchen oder ein Meerschweinchen wäre. Ja, so.
Als alle Kinder schön zusammengekauert neben ihren Tischen hocken, nimmt Anne Liebetrau sich etwas zu Hilfe, was sie mitgebracht hat.
Wir spielen jetzt, dass wir Meerschweinchen sind und die Tierheimfrau hat so riesen Hände an. Die packt uns jetzt an und wir tun so, als ob wir Angst vor der haben, also vor den Händen von der.
Kommst du da?
Ja, da kommt sie.
Ach, wie süß! So ein feines Tierchen. Guck mal, wie groß die Hände sind. Ja, so ist das für kleine Tiere. Wenn ich bei einem Riesen auf der Hand sitze, ist das genauso, als wenn ein Meerschweinchen auf meiner Hand sitzt. Habt ihr das alle verstanden?
Ja.
Okay.
Einen Vogelkäfig hat die Frau vom Tierschutzverein auch dabei. Den kriegt jedes Kind, das das mal ausprobieren möchte, über den Kopf gestülpt. Und kann sich dann ganz gut vorstellen, wie doof es ist, als Vogel eingesperrt zu sein. Wer ein Haustier hat, sagt Anne Liebetrau, soll das natürlich nicht wieder abgeben. Aber wer ein kleines Haustier anschaffen möchte, dem empfiehlt sie Farbmäuse oder Ratten.
Weil das sind keine Fluchttiere und die lieben es zum Beispiel, je nach Persönlichkeit, auch Ratten und Mäuse haben Persönlichkeiten, aber die krabbeln tatsächlich auch gerne auf einem rum und haben nicht so die Angst. Denen kann man schöne Gehege im Zimmer bauen mit Hängematten und so weiter. Und die haben dann Spaß und man selber hat auch Spaß.
Farbmäuse kannte ich bisher gar nicht, zumindest nicht den Namen. Die Farbmaus ist sozusagen die zum Haustier gezüchtete Hausmaus, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Nicht zu verwechseln mit den Wollmäusen, die haben wir auch alle immer mal wieder zu Hause. Die haben aber nichts mit Haustieren zu tun. Wollmäuse nennt man ja diese Staubknüdel in den Ecken, wenn man lange nicht gesaugt hat. Aber das ist doch interessant, oder? Dass gerade Ratten und Mäuse ideale Haustiere sind. Gelernt im Tierschutzunterricht. Und wenn das für eure Klasse auch interessant ist, wir haben die Infos dazu auf unserer Kakadu-Seite www.kakadu.de. Ratten allerdings nicht unbedingt als Haustiere, sondern eher als gemeine Kanalratten wohnen vermutlich auch an dem geheimen Ort, an den es heute geht. Unsere Serie im Kakadu, geheime Orte. Orte, an die man sonst nicht kommen würde oder auch gar nicht hin darf. Heute geht es in Hamburg direkt in die Kanalisation. Nach unten, das sind ja riesige Kanalsysteme unter so einer großen Stadt und meistens dürfen da nur die Profis mit Sicherungsgurten hinabsteigen, um dann zu gucken, ob im Abwassersystem auch alles in Ordnung ist. Aber Kakadu-Reporterin Inga-Marie Ramke, die durfte mal mit. Und nicht, dass das schon spannend genug wäre, sich die Kanalisation mal anzugucken. Nee, in Hamburg gibt es auch noch etwas ganz Besonderes. Es hat mit dem Kaiser zu tun, der vor 115 Jahren auch ganz gerne mal in die Kanalisation hinabstieg. Und das tat er nicht durch einen Gulli.
Habt ihr sowas schon mal gehört? Mit Mathilda stehe ich auf dem Schulhof. Hier kann man den Ursprung des Geräusches sehen. Wo das herkommt? Mathilda erzählt, was sie sieht.
Die sind halt so braun-grau und haben dann so silberne Schrauben. Und dann haben auch Löcher, damit das Wasser reinkommt.
Jetzt ist es einfacher, oder? Es sind die Gullis, die Zugänge zum unterirdischen Abwassersystem unserer Dörfer und Städte. Am Hafenrand in Hamburg gibt es einen besonderen Zugang zu den verborgenen Kanälen. Direkt an der U-Bahn-Station Baumwall steht ein schönes Häuschen. Hier bin ich mit Achim Hoch verabredet. Er verschafft uns Zugang zur Hamburger Unterwelt, denn er arbeitet für die Abwasserbeseitigung Hamburg Wasser und betreut das Sielnetz.
Also wir gehen jetzt in das Seeleinsteigerhäuschen, das damals 1904 eigens für den Kaiser gebaut worden ist, wo er bequem über Wendeltreppen in die Hamburger Seelenanlage einsteigen konnte.
Das Häuschen ist also weit über 100 Jahre alt. Damals gab es noch einen Kaiser, für den es gebaut wurde. Wer das ist, erklärt Rosa.
Kaiser ist sozusagen eine Art von König. Also der regiert sehr viel. Ich stelle mir vor, dass der eine Krone aufhat und einfach ein bisschen schicker.
Stimmt. Etwas schicker war er, denn Achim hat bei diesem Einsteigehäuschen 2012 etwas bis dahin ziemlich Geheimes entdeckt.
Man hat auch für den Kaiser ein Ankleidezimmer gebaut, damit er sich dort umkleiden kann. Dieses Ankleidezimmer war aber fast 100 Jahre verschollen. Es wusste kein Mensch von der Hamburger Stadtentwässerung, dass es dieses Ankleidezimmer gibt.
Und genau da gehen wir jetzt hin. Der Kaiser war begeistert vom neuen Abwassersystem. Bevor er sich die Kanäle selbst anschaute, sollte er sich aber umziehen können. Schließlich war er etwas schicker. Wenn Mathilda Kaiser gewesen wäre, hätte sie Bedenken gehabt, da runter zu gehen. Sie meint?
Sicher braucht er eine Wäscheklammer.
Wofür?
Ja, weil es sicher da so stinkt.
Mal sehen.
Wenn man den Geruchssack einfach mal so... Es riecht nicht wie auf der Toilette. Es riecht wie ein nasser, feuchter, muffiger Keller.
Nur ein kleiner Teil des Abwassers besteht aus Urin und Fäkalien. Deshalb stinkt es nicht so stark. Den größten Anteil haben Spülwasser, Badewanne und Waschmaschine. Hier unten ist es sogar sehr hübsch.
Wie ich hier reinging und das Zimmer fand, habe ich auf dem Fußboden so ein bisschen mit den Füßen hin und her gewischt und sah dann durch den Lichtschein dieses Muster. Und wie ich dieses Muster sah, wusste ich, das meins.
Das Muster hat Achim zufällig bei Bauarbeiten entdeckt. Es ist das gleiche wie nebenan in der Bootskammer, von der Kaiser aus ins Boot gestiegen ist.
Er ist hier losgefahren und ist dann bis zur Hafenstraße. Und das ist die Strecke, wenn du mal schaust, da ist ein Fußweg. Und den kann man bis zur Hafenstraße laufen.
Das ist eine etwas längere Strecke und auch der Hall, den wir machen, um auszuprobieren, wie weit der Kanal geht, verklingt nicht sofort.
La, 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 la.
Leider dürfen nur Angestellte von Hamburg Wasser den verborgenen Kanal betreten. Aber einen geheimnisvollen Ort, der mit Wasser zu tun hat, darf jeder nutzen. Den alten Elbtunnel. Der ist eine volle Empfehlung für Kinder, findet Paula.
Es hört sich immer so ein bisschen so an, ja, Elbtunnel, voll langweilig. Aber man kann da auch super Ticken spielen oder so, weil das ja so lang ist. Da kann man so lange rennen und das macht halt auch richtig Spaß.
Wenn man auf der anderen Seite ankommt, hat man die Elbe unterquert und kann sich den Hafen anschauen. Außerdem stammen die Fliesen an den Wänden vom Ankleidezimmer des Kaisers auch von dort.
Alle Mann an Deck!
Ja.
Und das ist auch lustig, beim alten Elbtunnel fahren nämlich die Autos im Fahrstuhl nach unten. Also wenn ihr mal da seid, guckt euch das ruhig mal an. Und nachdem wir eben nach unten gestiegen sind, ins Abwassersystem, geht es gleich nach oben auf den Berg. Der Deutsche Alpenverein feiert 150. Geburtstag. Mehr dazu gleich und wir wandern schon mal los.
Ja, wir bummeln und schlendern.
Wir bummeln und schlendern, naja, da lächelt der echte Wanderer und Bergsteiger nur und sagt, ey, mit Bummeln ist noch niemand auf den Berg gekommen. Dass so viele so gut und sicher auf den Berg kommen und da in einer Berghütte übernachten können, das hat auch mit dem Verein zu tun, um den es jetzt geht, den DAV, den Deutschen Alpenverein. Der wurde tatsächlich schon vor 150 Jahren gegründet. Von Bergfreunden, Wanderfans, Bergsteigern, Berghüttenliebhabern. Und es ist die größte nationale Bergsteigervereinigung der Welt. 1,3 Millionen Mitglieder hat der Deutsche Alpenverein. Am 9. Mai vor 150 Jahren wurde er gegründet, ist also schon ganz schön alt. Die Mitglieder sind es aber nicht. Kakadu-Reporter Gerd Michalik hat mit jungen und älteren Alpenfans darüber geredet, was das Tolle am Bergsteigen ist.
Wir waren auf der Otto-Meyer-Hütte. Da haben wir immer schön gefrühstückt mit leckeren Sachen. Also wenn man aufwacht, dann kann man eigentlich schon direkt die Berge sehen. In der Hütte war schön, dass es da viele Hochbetten gab. Das war da schön, weil wir haben da auch Freunde gefunden. Und auf der Bad Kissinger Hütte war es auch schön, weil das war sozusagen direkt dann am Abhang und dann konnte man so richtig schön runter gucken.
Anna ist 6, Lene 8. Die beiden Schwestern aus Köln wandern öfters mit den Eltern in den Alpen. Jedes Mal gibt es Neues zu entdecken.
Wir haben Steinböcke gesehen, da waren wir ungefähr nur 20 Meter entfernt.
Als der Deutsche Alpenverein gegründet wurde, lebten auch Steinböcke in den Alpen. Doch viel weniger Menschen als heute waren dort unterwegs. Kaum Touristen. Die Berge waren Reisenden meist unbekannt, berichtet Renate Jaritz von der DAV-Gruppe Köln.
Vor 150 Jahren war es so, dass Menschen in den Bergen gelebt haben, aber eigentlich nicht die Berge besteigen konnten. Die Berge waren zu hoch, sie waren nicht erreichbar, man hatte nicht die geeignete Ausrüstung dafür, es gab keine Wege auf die Berge und man hatte eigentlich auch gar keine Zeit und gar keine Energie übrig, um auch noch auf die Berge draufzusteigen.
Das heißt, es mussten zunächst Wege gebaut werden, damit Reisende in die Alpen kamen. Kaufleute, Studenten, Bessergestellte, die körperlich nicht hart arbeiten mussten.
Hauptgrund für die Gründung vom Alpenverein war, die Bereisung der Alpen zu erleichtern und zu ermöglichen.
Deswegen ließ der DAV auch Landkarten erstellen, damit sich Wanderer zurechtfinden und vor allem Hütten bauen, wo Wanderer übernachten konnten. Der DAV hat bis heute mehr als 10.000 Kilometer Wanderwege gebaut, sodass Wanderer jede Menge Berge besuchen können. Das finden viele Leute gut. Deshalb unterstützen über 1 Million Menschen den DAV mit ihren Mitgliedsbeiträgen. Von den gut 300 Hütten des Deutschen Alpenvereins liegen viele hoch in den Bergen, unerreichbar für Autos. Aber wie werden Essen und Trinken dorthin transportiert?
Bei der Bad Kissinger Hütte gab es so wie eine Seilbahn, Materialseilbahn.
Doch nicht jede Hütte verfügt über eine Materialseilbahn. Beispielsweise das Waltenberger Haus im Allgäu, eine der ältesten DAV-Hütten. Hüttenwirt Markus Karlinger arbeitet dort rund 1000 Höhenmeter über dem Tal. Wenn er für seine Gäste Essen und Trinken braucht, bestellt er einen Helikopter. Früher war das völlig anders, sagt Markus.
Die tranken auch Bier und Wein, also da mussten wir alles rauftragen. Also Energie, Holz, Gas, Wein, Bier, das Essen natürlich.
Noch höher, auf 2941 Metern, liegt das Matraushaus in den Berchtesgadener Alpen, mitten auf einem Gletscher. Dort war die Hüttenversorgung vor rund 70 Jahren auch abenteuerlich, denn es gab noch keine Helikopter.
Dann habe ich mal gehört, dass in den 50er Jahren, da war ja der Gletscher noch viel höher, ist er teilweise mit Flugzeugen versorgt worden. Da hat man dann die Dosen vom Flugzeug aus abgeworfen. Mir haben es dann erzählt, dass sie bei gut die Hälfte mehr an Dosen gekauft haben, weil natürlich da einige beim Aufschlag am Gletscher kaputt gegangen sind.
Diese Zeiten sind längst vorbei. Die meisten Hütten sind modern ausgestattet, oft mit Solartechnik. Und die Wege sind ansprechend beschildert. Der Deutsche Alpenverein hat jedoch immer noch viel zu tun, sagt Renate Jaritz, die bergsteigende Familien anleitet.
Heute ist der Zweck vom Alpenverein der, das Bergsteigen zu ermöglichen und die alpinen Sportarten zu fördern. Und zwar für alle Menschen.
Der Deutsche Alpenverein feiert sein 150. Gründungsjubiläum. Herzlichen Glückwunsch! So, und das war's für heute mit dem Kakadu. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder ab 15 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Dann die nächste Ausgabe von eurer Sendung mit dem Vogel. Ich bin Patricia und bin morgen wieder hier. Ach ja, und heute ist nicht nur der Tag des Apfelkuchens, sondern auch Tag des Fruchtcocktails, damit man das mal weiß. Tschüss!
Hallo? Na, Tiger, wie schmeckt dir meine Fruchtbowle?
Ganz lecker soweit.
Ganz lecker soweit? Stimmt irgendetwas nicht?
Na doch, doch, der Geschmack ist schon gut.
Ja, aber?
Naja.
Na, nun sag schon, ich will deine ehrliche Meinung hören.
Ganz ehrlich? Also, eine Fruchtbowle trinkt man normalerweise ja nicht nur, man isst auch die Fruchtstücke.
Ja, und?
Ja, guck mal, bei deiner Melonenbowle mit ganzen Früchten, da...
Ich